Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst. Und ich bin Kirsten Ludowig. Mein heutiger Gast ist Mirko Wolf-Wiegert. 2003 haben er und sein Kumpel Lorenz Hampel mit 7.000 Euro aus ihren Bausparverträgen als Studenten Fritz Cola gegründet. Heute ist der Coca-Cola-Angreifer ein richtiges Unternehmen, wie Wiegert sagt. Mit einem geschätzten Umsatz von rund 50 Millionen Euro im Jahr 2019 und 280 Fritzen. So nennen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber. Sie verkaufen Fritz Cola, weitere Limonaden und Schorlen in fast allen europäischen Ländern. An Bars, Clubs, Cafés, Restaurants, aber auch bei Konzerten und Festivals. In Deutschland gibt es Fritz Cola auch in Supermärkten. Im September letzten Jahres ist Wiegerts Buch erschienen. Es geht um die Geschichte und den Aufstieg von Fritz Cola. Es geht aber auch um seine Fehler und Krisen als Unternehmer. Die größte Krise war der Ausstieg seines Mitgründers 2016 aus dem gemeinsamen Unternehmen. Und dann kam auch noch Corona. Herzlich willkommen, Herr Wiegert.
Herzlich willkommen, Frau Ludewig. Danke für die Einladung.
Für Fritz Cola ging es ja viele Jahre nur steil nach oben. Wachstum bis zu 50%, Expansion in Europa, neue Getränkemarken kamen dazu. Und dann kam Corona mit immer neuen Wellen, immer neuen Lockdowns. Vor allem die Gastronomie hat es ja hart getroffen. Das sind ihre Hauptabnehmer. Die leiden bis heute unter strengen Hygieneauflagen und auch Schließungen. Wie sind die letzten Jahre bei Fritz Cola gelaufen? Wie sind Sie über die Runden gekommen?
Wir wollen uns gar nicht beklagen. Im Gegensatz zu vielen Gastronomen sind wir gut durchgekommen. Wir konnten immer noch die Sommermonate nutzen, wo ja dann die Menschen irgendwie draußen irgendwie ihren Feierabend, ihre Freizeit genossen haben. Und da konnten wir dann auch noch Cola, Limonade verkaufen. Sodass wir eine anspruchsvolle Zeit hinter uns haben, aber wir auch gut durchgekommen sind und immer noch nicht mit den alten Wachstumszahlen, aber immer noch mit einem guten Wachstum quasi uns über die Jahre jetzt über die Corona-Zeit hinweg gerettet haben.
Und akut hatten Sie dann auch Notfallmaßnahmen, also dass Sie sofort Geld zusammengehalten haben, die Leute in Kurzarbeit geschickt haben und sind die immer noch in Kurzarbeit oder?
Ja, wir waren natürlich auch so ein bisschen überrascht, wie wahrscheinlich die meisten von uns von dieser Krise und auch jetzt, sag ich mal, auch in unserer Unternehmensgeschichte die erste größere Krise, sodass wir, sag ich mal, über Nacht Umsatzrückgänge von 80% hatten und wir jetzt auch nicht wussten, was passierte jetzt konkret tatsächlich? Das heißt, wir waren eine Zeit lang am Anfang der Pandemie in Kurzarbeit und sind dann aber schnell wieder rausgekommen tatsächlich und haben auch dann die komplette Mannschaft frühestmöglich wieder rausgeholt, um auch den Mitarbeitern die Auflagen der Kurzarbeit das so kurz wie möglich zu halten.
Und wo stehen Sie jetzt heute? Also wir gehen ins dritte Corona-Jahr. Wieder gibt es eine Art Lockdown, Lockdown-Light. Das will zwar keiner so nennen, aber de facto in NRW zum Beispiel sind Clubs und Discos geschlossen. In der Gastronomie gilt 2G. Wo stehen Sie?
Ein großer Teil unserer Kunden hat sich arrangiert und hat, wie schon eingangs erwähnt, über die Außenflächen in den Sommermonaten oder Außenflächen, so ist denn irgendwie trocken ist, sag ich mal, die Gäste am Laufen gehalten. Die Bar- und Clubszene, die ist natürlich immer noch getroffen und mit denen machen wir auch keinen Umsatz. Aber als Unternehmen haben wir uns jetzt soweit seit einiger Zeit schon darauf eingestellt. Das heißt, wir leben mit den Gastronomen, die eben da sind. Wir haben Kunden im Einzelhandel und nutzen die beiden Wege, sodass auch die komplette Truppe bei uns beschäftigt ist.
Und wie würden Sie Ihre Stimmung beschreiben, mit der Sie jetzt in dieses neue Jahr reingehen? Ganz persönlich auch. Sind Sie erschöpft? Sind Sie froh, so gut durchgekommen zu sein? Glauben Sie, alles wird besser?
Ja, mit der Stimmung war das bei uns so eine Sache. Also wir sind natürlich am Anfang der Pandemie ganz brav alle komplett ins Homeoffice gegangen und auch in so eine Lockdown-Phase auch als Unternehmen. Haben dann aber, als dann die ersten Öffnungen waren und wir auch das erstmal wieder offiziell ins Büro durften, festgestellt, dass das dauerhaft so nicht geht. Also wir wollen nicht dauerhaft alle von zu Hause arbeiten, zumindest die Leute im Büro. Unser Außendienst arbeitet ja sowieso, sag mal, draußen im Feld und hat regelmäßig Kontakt zu Menschen. Wir haben viele junge Leute bei Fritz. Das heißt, die wohnen dann in der WG oder alleine und denen ist schon die Decke auf den Kopf gefallen. Auch mir, auch wenn ich jetzt, sag ich, wenn ich alleine zu Hause wohne mit Familie, aber mir ist auch dann irgendwann die Decke auf den Kopf gefallen. So dass wir heute und das auch schon jetzt seit einiger Zeit neben dem Homeoffice auch ein aktives Büro anbieten. Mhm. Das heißt, mit allen Sicherheitsauflagen, Maske und mit Lüft und mit Luftfilter und Abstand, was wir alles haben hier, Hygienekonzept. Aber wir bieten auch Zusammenkünfte an, damit einfach die Menschen einfach einen sozialen Austausch haben. Und wir haben im letzten Sommer ein Sommerfest gefeiert, auch mit Hygienekonzept, allem Bremborium. Aber da sind wir als Unternehmen zusammengekommen und wir sind auch eine Weihnachtsfeier haben wir auch gemacht, auch nach allen Regeln der Hygienekonzepte und der Impfkonzepte.
Ach so, ich dachte, Sie sagen jetzt nach allen Regeln der Feierkunst.
Ja, ja, das auch. Also wir leben stark vom persönlichen Kontakt. Also wir sind ja, sag mal, eine Cola, Limonadenmarkt. Wir sind Gastronomiekinder. Wir sind ja ganz stark menschenfokussiert. Das ist, auch wenn wir am Computer arbeiten, wir sind ja schon Menschenbusiness irgendwo. Und wir haben eine sehr hohe Impfquote und wir sind Freunde vom PCR-Test. Also der PCR-Test und wir sind hier Abo. Wir sind eins mit so einem PCR-Test. Insofern konnten wir auch eine Sommersause machen. Wir haben auch ein Weihnachtsfest gemacht, tatsächlich, um diese menschliche Zusammenkunft zu ermöglichen. Mhm. Das ist auch wichtig. Und insofern gehen wir auch nicht so erschöpft. Also ich glaube, wir sind nicht mehr erschöpft. Wir sind eher schon wieder im Daily Business.
Mhm. Was konkret geht bei Fritz Cola verloren, wenn alle im Homeoffice sitzen? Also, dass das technisch alles funktioniert, dass das Business aufrechterhalten bleibt, ist, glaube ich, unstrittig. Aber es bleibt ja auch viel auf der Strecke. Was genau bei Ihnen?
Ja, wir haben erlebt, wir haben eine hohe Spannbreite. Also wir haben halt Leute, die im Verkauf arbeiten und Cola verkaufen, da wo man halt Cola kaufen kann, überall. Aber wir haben natürlich auch Büroleute und der Zusammenhang in dieser hohen oder Zusammenarbeit in dieser hohen Spannweite an verschiedenen Menschen, das geht flöten, weil die zufällige Begegnung fehlt einfach. Dass der Plausch, der kontroverse Austausch, den kann man, oder könnten wir zumindest über Teams oder über andere Maßnahmen so digital nicht darstellen. Und da haben wir gemerkt, dass so im Miteinander ist schon was verloren gegangen. Man wird da vielleicht ein bisschen teilweise auch so ein wunderlich. Insofern haben wir da ein paar Wochen gebraucht, wieder zusammenzufinden. Und das wollen wir jetzt auch über die nächsten Omikron-Wochen und Monate auch noch aufrechterhalten, so gut es eben geht, dass uns das nicht wieder verloren geht.
Haben Sie an sich selber auch Wunderliches entdeckt?
Ja, ja, klar, logisch. Also die Breite der Themen, man wird da ein bisschen schmalspuriger tatsächlich. Und ich habe auch gebraucht wieder, dass ich da zurück in meinem Trott finde.
Was meinen Sie mit schmalspurig?
Die Anzahl der Themen. Also es werden weniger Themen, was gut ist, weil man sich natürlich fokussiert. Aber schmalspurig im Sinne von verschiedene Sichtweisen auf Einzelthemen. Oder wie weit sind wir als Unternehmen? Oder wie sehen denn die anderen das? So, das sag ich mal, das ist ja digital, ist das ja Kontroversen oder breite Diskussionen oder auch Gesichtsmimik, Zustimmung, Ablehnung, das ist ja nicht so möglich tatsächlich, zumindest erleben wir das so. Und da werden die Diskussionen, der Austausch wird dann schmaler und nicht so breit. Und sinnvoll ist natürlich ein breiter Austausch.
Sie sind ja auch selber gerade in den Anfangsjahren durch die Cafés, Bars, Clubs, Restaurants getingelt und haben Ihre Fritz Cola angepriesen. Also sozusagen Direktvertrieb par excellence oder auch, man kann sagen, Klinkenputzen. Sie sind auch noch heute nah am Kunden dran. Das geht aber ja während Corona eher schlecht. Was macht das mit Ihnen persönlich, wenn Sie sagen, Sie sind eben nicht draußen im Geschehen und Sie sind nicht draußen mit dabei und bekommen nicht dieses direkte Feedback von den Kunden?
Wir sind trotzdem draußen dabei. Also
auch Sie selber?
Auch ich selber. Mhm. Ich war jetzt gerade vor Weihnachten in München unterwegs. Mhm. München noch viel strenger als hier in Hamburg bei uns im Norden, deutlich restriktiver. Da sieht man da nicht so viel und man trifft nicht so viele Leute. Und es war eine eher traurige Veranstaltung, durch München zu gehen und unsere Kunden zu besuchen, so sie denn offen hatten. Aber trotzdem, man kriegt die Sorgen und Nöte mit. Man zeigt Flagge. Also auch wir zeigen jeden Tag Flagge bei unseren Leuten draußen. Wir sind da und bekommen das Feedback. Wir werten das auch bei uns in Hamburg aus. Also jetzt, wir reisen auch ganz regulär. Es ist hier auch schon wieder ein Reisezirkus, den wir bei Fritz haben, weil wir eben Menschenbusiness sind und das nicht alles digital darstellen wollen.
Also das wird sich auch nicht ändern, wenn dann vielleicht irgendwann alle Beschränkungen wieder aufgehoben worden sind und wir zum New Normal zurückkehren? Also Sie sagen, Sie bleiben weiter nah am Menschen, weiter in den Travel-Business.
Ich fremdel noch mit dem New Normal tatsächlich. Mhm. Denn klar, wir haben jetzt gelernt, wir können so einfache Termine können wir super gut digital darstellen. Dafür müssen wir heute nicht mehr verreisen. Aber wir haben eben auch die Limitierung festgestellt. Und ich denke, dass dieses und nur Menschen machen Business mit allen Facetten, da werden wir relativ schnell, vielleicht nicht zum ganz alten Niveau zurückführen, aber doch zu einem hohen qualitativ zwischenmenschlichen Austausch. Da sind wir heute schon wieder und das wird noch besser, wenn dann auch die Restriktionen wieder fallen. Insofern fremde ich noch ein bisschen mit dem New Normal. Ich glaube, da machen wir uns teilweise so ein bisschen was vor.
Mhm. Seit September vergangenen Jahres ist Ihr Buch auf dem Markt. Es heißt Fritz gegen Goliath und es geht vor allen Dingen um die Firmengeschichte. Es geht aber auch stark um Ihre Erfahrungen, Ihre Krisen und auch Ihre Aha-Momente als Unternehmer. Sie erwähnen zum Beispiel immer wieder Ihr Durchhaltevermögen und dass Sie das unter anderem auch bei den Pfadfindern gelernt haben. Wann in den letzten 2 Jahren, also seit diesem März 2020, seit Corona ausgebrochen ist oder vielmehr bei uns ankam, wann wurde Ihr Durchhaltevermögen am meisten strapaziert?
Mein persönliches Durchhaltevermögen wurde am Anfang strapaziert, weil die Situation natürlich ungewohnt war und unklar war, was passierte gerade. Also erstmal analysieren, warum haben wir 80% weniger Absatz? Das kann ja gar nicht sein. Also was passierte gerade? Das hat dann, sag ich mal, so 4, 5, 6 Wochen gedauert und dann war zumindest ich wieder in so einem normalen Marathon drinne. Okay, das ist anstrengend, das wird jetzt schwierig, aber mein Gott, das ist jetzt halt für eine Weile. Und dann ist man schon wieder in so einem Dauerlaufmodus, da geht's eh.
Also haben Sie sich da selber so ein bisschen durch Aktionismus rausgeholt oder wie kann ich das verstehen?
Ja, schon so ein bisschen Aktionismus, rausfahren. Zu unseren Kunden im Handel und in der Gastronomie, was passiert da wirklich gerade? Also verstehen, was da gerade Phase ist, das ganz klassisch durch Besuche, durch 1-zu-1 Besuche. Gucken, wo liegt es bei den Absätzen? Und das kann man ja bei so einem Kohleabsatz relativ einfach darstellen, wenn man sich die Kühlschränke anguckt und das Kundenverhalten. Und dann kriegt man das relativ schnell spitz, was da gerade los ist oder eben nicht.
Sie sehen Ihr Buch auch so ein bisschen als Start-up-Fibel, haben Sie geschrieben, also auch als Inspiration für Gründerinnen und Gründer. Im Vorwort schreiben Sie, Hauptsache, ihr lauft los. Gilt das jetzt auch in Pandemiezeiten noch oder gilt es vielleicht gerade jetzt?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ja, ich werde halt oft gefragt, Mensch, Mirko, hier, Fritz, doch so erfolgreich und so ein bisschen dieses Glorifizieren, Mensch, ihr mit eurem Erfolg und so weiter. Bin ich häufig im Austausch mit anderen Gründern, Frauen wie Männern und denen erzähle ich ja erst natürlich die Story vom Marathon. Dass so eine Gründung nach meinen Erfahrungen eben kein Sprint ist, sondern es ist einfach ein verdammt langer Lauf. Wir sind jetzt über 18 Jahre hier am Rödeln mit Fritz Kohler. Wo muss man auch mal was sehen können? Das ist immer das Ergebnis davon. Und das Buch soll so ein bisschen als Inspiration dienen. So haben wir es bei Fritz Kohler gemacht. Und ich sage jetzt bewusst wir, also auch wenn ich natürlich der Gründer bin und noch mit meinem Mitgründer, aber am Ende ist es hier ein Werk von Haufen Leute, die hier arbeiten. Es ist einfach Inspiration und auch so ein bisschen dieses, es ist okay, wenn man auch Bockmist baut. Das ist Teil von der Story und auch Teil von der Story ist, an sich und am Unternehmen laufend zu arbeiten, Irrtümer aufzudecken, einfach so, ja, die vielen Wege, die man so als Gründer hat.
Aber würden Sie sagen, ist so eine Pandemie eine nie dagewesene Situation? Ist das jetzt eher vorteilhaft zu gründen, weil natürlich auch ein gewisser Aufbruch da ist, Geschäftsmodelle verändern sich, es tun sich neue Märkte, neue Nischen auf? Oder ist es eher im Moment hinderlich.
Ich denke, man muss sich von den äußeren Umständen freimachen. Nach meinem Dafürhalten ist immer irgendetwas. Also heute ist Pandemie. Als ich mich selbstständig gemacht habe, da war Deutschland der kranke Mann Europas. Wir hatten eine unfassbar hohe Arbeitslosigkeit, Generation Praktikum, wo halt Absolventen von den Hochschulen haben dann lange Praktika machen müssen, um überhaupt irgendeinen schlecht bezahlten Job zu finden. Also irgendwas ist immer. Es ist immer irgendein Grund, sich nicht selbstständig zu machen.
Ist ein bisschen wie beim Kinderkriegen. Ne? Es gibt immer irgendeinen Grund, warum man nicht loslegen sollte.
Ja, ja. Genau. Gleiches Thema beim Kinderkriegen. Am Ende muss man es halt machen. So. Und die Chancen, der Nutzen, die da sind. Und wir haben halt in Deutschland, trotz aller Probleme, die wir haben mit dieser überausgreifenden Bürokratie, trotzdem haben wir, sag ich mal, schon auch noch paradiesische Zustände. Also wir haben in Deutschland, in Europa insgesamt Vorlieferanten für jeden Kram. Es gibt für jede Fachrichtung Leute, die man fragen kann. Es gibt Kapitalgeber, es gibt Strukturberater, Mentoren. Es gibt eine sehr gut und hochentwickelte Wirtschaft, hochentwickelte, sag ich mal, Konsumenten und Kunden, mit denen man irgendwie arbeiten kann. Also besser wird's tatsächlich nicht, Pandemie hin oder her.
Sie haben gesagt, gründen oder ein Unternehmen aufbauen ist definitiv ein Marathon. Ich glaube, manche würden sogar so weit gehen, dass es eigentlich ein Lauf ohne Ende ist oder ohne Ziel sozusagen. Ja. Wobei das ja auch für viele Transformationen von ganz alten Unternehmen auch gilt, ne? Dass man sozusagen ja nie fertig ist. Sie sagen auch in Ihrem Buch, dass Sie ganz lange Durststrecken hatten, in denen Sie wirklich jeden Euro umdrehen mussten, wo Sie auch gelernt haben, jeden Tag auf Geldeingänge und Geldausgänge zu gucken, immer auf Ihr Konto in der Hamburger oder bei der Hamburger Sparkasse. Hat das geholfen in dieser akuten Krise, wo Sie gesagt haben, 80% Ihres Umsatzes ist weggebrochen? Hat das geholfen, das Geld zusammenzuhalten, weil Sie wussten, wie es geht?
Ja, ich denke, also wir haben halt unser Unternehmen über viele Jahre, das klingt manchmal so ein bisschen, für Profis manchmal so ein bisschen lustig fast, aber wir haben lange unser Unternehmen nach einer Kennzahl geführt. Das war der Kontostand bei der Hamburger Sparkasse. Konto hoch, gut. Konto runter, schlecht. Das ist recht simpel tatsächlich und hilft, sag ich mal, um wesentliche Zahlen zu fokussieren. Und wir hatten da auch teilweise unsere besten Zeiten. Sehr fokussiertes Arbeiten. Was müssen wir machen? Was machen wir auf gar keinen Fall? Was geht und was geht nicht? Und wenn dann auf einmal über 80% vom Absatz wegbricht, schnelle Entscheidung, also auch zu wissen, wo an welche Entscheidung wir jetzt ran müssen. Und das hilft schon, wenn man es einmal gelernt hat, mit wenig Geld umgehen zu müssen.
Sie sagen im Umkehrschluss, dass Sie die größten Fehler immer gemacht haben bei Fritz Kohler, wenn genug Geld da war. Was war denn da so Ihr größter Fehler? Also wo Sie jetzt sagen würden, lieber Gründer, liebe Gründerin, bitte auf keinen Fall nachmachen, weil das, was ich damals gemacht habe, war echt völlig daneben.
Ich würde sagen, liebe Gründer, fokussiert euch. Also wir haben halt die Fehler gemacht mit viel Geld und die Projekte dann einfach ausufern zu lassen. Ah, da können wir noch das machen und jenes und das können wir noch machen, das können wir noch ganz toll ausarbeiten. Haben also das Thema total eskalieren lassen, statt einfach auf den Kern unserer Kompetenz und dann auf den Kern der Aufgabenstellung zu kommen tatsächlich und sich auch bewusst zu reduzieren oder zu fokussieren. Und viel Geld hat uns zumindest verleitet, Dinge größer zu machen als notwendig und auch dadurch Komplexität reinzuholen. Komplexität ist natürlich eher hinderlich.
Mhm. Für Sie als Gründer war es auch immer klar, dass Sie keine fremden Geldgeber reinholen wollten und auch keine riskanten Kredite aufnehmen wollten für, wie Sie schreiben, ungelegte Eier, also spekulative Aktivitäten. Wie schauen Sie mit der Einstellung auf diese extrem hohen Bewertungen, die heute im Markt sind, also zum Beispiel für Lieferdienste wie Gorillas und Co.?
Tatsächlich kann ich Letzteres schlecht bewerten, weil das so dieses spekulative Element ist nicht so wirklich meins. Ich bin da eher so klassisch Bieder unterwegs. Und wir haben ja auch, sag ich mal, mit Cola, Limonaden ein eher einfaches Geschäftsmodell. Ist nicht so super komplex. Und da ist das bei dem, was wir machen, ist so ein bisschen dieser nüchterne, trockene, konservative Angang der Finanzierung auf jeden Fall hilfreich, weil man sich dadurch Freiheiten in Entscheidungsfindung und in der täglichen Arbeit nehmen kann.
Sie sagen auch, dass wenig Geld ein ungemeiner Kreativitätstreiber ist. Jetzt ist eben viel Geld gerade im Markt, trotz Corona. Macht dass aus Ihrer Sicht viele Gründer zu schnell, ja, wie soll man sagen, nicht unkreativ, aber vielleicht zu schnell zu satt oder auch mit dieser Gefahr, sich zu verzetteln, eben weil genug Geld da ist?
Ausgehend von meiner Geschichte, ich meine, wir haben halt dieses schwarz-weiße Logo, sehr simpel, sehr reduziert, basierend auf unserer Story, dass wir eben mit 7.000 Euro angefangen haben, unser Unternehmen aufzubauen. Da war halt schwarz-weiß immer das Billigste und die Gesichter, ja, die mussten wir ja nicht bezahlen, sondern eben unsere eigenen Gesichter und so. Insofern leben wir dieses sehr reduzierte, sehr, sehr einfache Leben wir und haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Und wir haben in der Anfangszeit fertig studiert, haben nebenher noch gearbeitet und haben uns selbstständig gemacht. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir eher hungrig nach Erfolg waren und auch da ein bisschen die extra Meile reingegangen haben. Und da weiß ich halt nicht, ob man das noch hat, wenn man, sag ich mal, mit finanziellen Mitteln reichlich ausgestattet ist. Das kann ich tatsächlich nicht beantworten.
Sie haben gesagt, Ihre beiden Konterfei sind auf der Fritz-Cola-Flasche drauf. Der eine ist Lorenz Hampel, das ist Ihr Mitgründer gewesen. Der ist 2016 aus dem Unternehmen ausgestiegen. Was genau ist da passiert? Warum haben Sie sich damals getrennt?
Wir haben ja Fritz-Cola über viele Jahre sehr erfolgreich gemacht, zusammen als Team und auch als Freunde und als Gründer. Und wir haben ja wirklich 24/7 das Ding aufgebaut. Und wenn man dann... da waren wir in den 20ern und wenn wir dann, als wir dann Ende 30, Anfang 40 waren, so ein bisschen Halbzeit im Leben und man auch schon erfolgreich war, stellt sich schon die Frage, na, was mache ich denn mit der zweiten Hälfte des Lebens? So, und da ist halt die Frage, will ich das hier weitermachen, auch mit der Anstrengung, die dahinter steht, mit dem Einsatz, der dann auch gefordert ist, oder will man was Neues machen und auch einfach sich neuen Themen widmen, wird einem auch ein bisschen Fahrt, super neue Herausforderungen. Und so in dieser Diskussion, und auch wenn sich dann persönliche Prioritäten verschieben, erschien es uns sinnvoll, einfach zu sagen, okay, lass einfach gucken, dass einer von uns eben weitermacht und der andere macht eben was Neues.
Wie haben Sie das gemerkt? Also wann hatten Sie so ein Gefühl? Sind Sie öfter aneinander geraten?
Bei uns haben wir das gemerkt, wenn... Es ist ja hier schon sehr intensiv, bei Fritz zu arbeiten und wir sind sehr tief an unseren Themen dran. Und wenn da so ein bisschen die Motivation nachlässt und dieses Dranbleiben ist und dieses Pushy nachlässt, das kriegt man schon irgendwie mit tatsächlich in so vielen Einzelthemen.
Und das hat Sie dann gestört an Ihrem Mitgründer? Also, dass Sie, ich verstehe es so, dass Sie derjenige waren, der noch weiter mit 150% das Unternehmen vorantreiben wollten und er war dann eher, naja, es gibt auch noch andere Möglichkeiten neben Fritz Cola?
Ja, oder, naja, wir waren beide auch mal mit Ups und Downs so, also es jetzt nicht, würde ich jetzt gar nicht nur auf mich beziehen oder so, sondern, aber welche Richtung und mit welcher Intensität und mit welcher Intention, mit welcher Zielsetzung. Und da sollten ja, oder wir müssen ja, sag ich mal, die Inhaber schon 100% Übereinstimmung haben, also das gleiche Ziel mit dem gleichen Drive zu verfolgen. Mhm. Sonst, Fisch steckt immer vom Kopf und das ist ja bei Fritz auch nicht anders. Und wenn die Inhaber da nicht immer in die gleiche Richtung laufen, das ist nicht unbedingt hilfreich. Und da muss man dann schon auch einen Weg finden, sich auf ein Ziel zu verständigen.
Und wie war das dann? Haben Sie dann irgendwann gesagt, Lorenz, wir müssen reden? Oder er, Mirko, wir müssen reden? Oder ist es so ausgelaufen und war dann irgendwann klar? Oder gab es so einen Punkt?
Ich glaube, das war also unausgesprochen im Raum. Also dafür kannten wir uns ja auch schon, nicht ein halbes Jahrhundert, aber schon Ewigkeit. Also kennen uns ja noch aus Kindertagen, eben aus dieser Pfadfinderzeit, wo wir beide dann um die 10 waren. Insofern gibt es eine bestimmte Kommunikation, die auch unausgesprochen zwischen einem steht.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dieser Ausstieg die tiefste Krise vor Corona gewesen sei und dass Sie, Zitat, physisch, psychisch und auch finanziell an Ihre Grenzen gegangen sind oder dass es Sie an Ihre Grenzen gebracht hat. Das klingt ziemlich dramatisch. Ich fand, das war einer der dramatischen Sätze in diesem Buch. Können Sie da nochmal erzählen, ja, warum Ihnen das so nah gegangen ist?
Ja, ich glaube, es ist vielleicht nicht eine größte Krise für mich und für das Unternehmen gewesen, neben Corona, sondern auch noch größer als Corona jetzt für uns als Unternehmen, und auch für mich persönlich tatsächlich. Weil Corona ist irgendwie, mein Gott, da war der Anfang schwierig und dann ist halt, aber wir sind eben kein Gastrobetrieb, der täglich mit solchen Auflagen beschäftigt ist. Aber ich bin natürlich an meine Grenzen gestoßen, weil ich da mich mit Themen beschäftigen musste, die von denen ich so gar keine Ahnung hatte. Also wie gehen solche Trennungsgespräche? Wo findet man das notwendige Kapital? Wie sagt man das der eigenen Belegschaft? Wie sagt man das? Wie kommuniziert man das? Wie verhält man sich? Unruhe entsteht natürlich im Unternehmen, wenn einer der Gründer von Bord geht. Da gucken natürlich alle so ein bisschen auch verschreckt und gucken auch nervös, aufgeregt. Und jetzt bin ich ja kein erfahrener Manager in dem Sinne, der ist jetzt, sondern ich bin ja Gründer und habe da meine Erfahrung. Und da war ich außerhalb von meiner Komfortzone tatsächlich. Und da, sag ich mal, für so einen Haufen von über 200 Leuten damals die Verantwortung zu tragen und das sicherzustellen, dass das Geschäft jeden Tag funktioniert, neben dem, dass die zwei Gesellschaften sich trennen, das zu organisieren, also Tagesgeschäft und das eben noch on top, das, da war ich weit über dem, was ich tatsächlich normalerweise leisten kann.
Sind Sie heute noch befreundet oder ist Ihre Freundschaft auch dann sozusagen mit dem Ausstieg aus dem Unternehmen mitgegangen sozusagen?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Wir hatten eine intensive Zeit, also all die Jahre. Und das ist bestimmt so ein bisschen abgekühlt auf jeden Fall. Jetzt ist aber Hamburg natürlich nicht so groß, ist ja alles sehr dörflich hier bei uns. Und insofern läuft man sich ja schon auch noch mit die Wege.
Mir ist aufgefallen, dass Sie in Ihrem Buch oft und viel von Kunden oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Freunden erzählen. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, vor allem wenn man dann doch mal, ich sag mal ganz salopp, den Chef raushängen lassen muss oder es auch Streit und Differenzen gibt.
Ja.
Ist das ein Problem oder können Sie das gut trennen?
Ja, also auch mit Freunden fetzt man sich ja mal. Und es ist schon so, dass man natürlich, sag ich mal, so eine Beziehungsebene hat und die ist das im privaten Kreis, ist vielleicht noch anders als jetzt in so einem Büro oder draußen auf der Straße beim Kunden und so. Aber über die Jahre habe zumindest ich, glaube ich, da auch mit vielen, die mich begleiten, da so einen Modus gefunden, wo das gut funktioniert. Und ob das trennt, weiß ich nicht. Man kennt sich so lange und dann funktioniert es eben.
Sie sagen, dass Sie auch beim Thema Führung am Anfang sehr oder lange Zeit sogar sehr unerfahren waren, weil Sie das auch an der Uni nicht gelernt haben. Und dass Sie in den ersten Jahren auf der Suche auch nach diesem richtigen Führungsstil jede Menge Fehler gemacht haben, auch weil Sie sich unter anderem nicht haben beraten lassen oder lange Zeit nicht haben beraten lassen. Sie sprechen sogar von echtem Bockmist. Haben Sie ein Beispiel?
Nee, der größte Bockmist, der ist mir so peinlich, dass er auf nicht mal im Buch steht. Und da bin ich ja schon sehr offenherzig teilweise. Das will ich auf gar keinen Fall im Podcast erzählen. Aber es ist schon so, dass ich denke, dass wenn man BWL studiert, oder ich habe ja dieses Außenwirtschaft und internationales Management hier in Hamburg studiert, dass aus irgendeinem Grund war da das ganze Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Personalwesen war gar nicht dabei. Und wenn ich heute noch mal studieren würde oder wenn jetzt den Podcast Leute hören, die sich für das Thema Gründung interessieren, dann ist das Thema eins noch vor allem anderen, wäre das Thema, wie führe ich Menschen? Also wie führe ich mich selbst? Wie führe ich andere? Wie motiviere ich? Und ich meine, es sind nicht nur technische Tools, die auch, aber auch das ganze Persönliche, zumindest in der Theorie, weil die macht denn ja eigentlich das Geschäft und da kommt dann noch eine Unternehmensidee dazu oder ein Business halt. Aber das wusste und konnte ich halt nicht, sondern habe da halt intuitiv gehandelt oder so gut ich eben konnte. Und basierend auf meinem Unvermögen habe ich natürlich gerade in der Anfangszeit einfach schlecht geführt. So, und dann haben
aber jetzt müssen Sie mindestens ein Beispiel aus dem Buch
reden. Ja, ich weiß gar nicht, ob es im Buch stand, aber ich glaube, wir hatten da irgendwann so ein Regelwerk, wo wir so ein paar Basics drauf hatten, was wir irgendwie erwartet haben. Und das haben wir dann irgendwie an die Wand geworfen und er musste, das Reihum musste hier einen Satz vorlesen irgendwie so. Also, das ist total albern, so. Aber so war es halt damals, ne? Unerfahrene Jungspunde. Heute machen wir es besser. Und wir haben eben auch damals, Ende 2016, Anfang 2017 den Vince Trübesam an Bord geholt. Also das erste Mal einen erfahrenen, gestandenen Manager, der auch weiß, wie das funktioniert und so weiter. Der dann dem Unternehmen und mir geholfen hat, so einfach die ganzen Basics hier mal gerade. Wie geht das mit der Führung? Was ist Erwartungshaltung auch von Leuten und so weiter? Und dann haben wir es dann, heute können wir es, ne? So. Aber das war ein langer Weg.
Sie haben auch seit einiger Zeit einen Führungskräftecoach, eine Frau. Wo dachten Sie, Sie seien wirklich ein super Chef und würden alles richtig machen? Und Ihre Coachin hat gesagt, also Mirko, das ist alles andere als gute Führung. Also nicht, wo Sie sagen, da haben wir echt einen Bock missgebaut, sondern wo Sie fest davon überzeugt waren, dass das richtig war.
Da habe ich tatsächlich konkret kein Beispiel. Also ich gehe häufig halt meine Situation mit ihr so durch und auch so Erwartungshaltung und was, welche Möglichkeiten habe ich, was und wie kann man das machen und so. Aber habe ich tatsächlich kein Beispiel jetzt gerade.
War das eine bewusste Entscheidung, dass Sie eine Frau gewählt haben? Oder war das eher, weil es gepasst hat?
Ich arbeite gerne mit Frauen zusammen. So, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und
warum?
Gute Frage. Kann ich Ihnen gar nicht beantworten, tatsächlich. Weiß ich nicht. Aber wir haben ja bei Fritz einfach häufig gemischt, also fast überall sehr gut gemischte Teams. Wir haben aber auch bei Fritz die Erfahrung gemacht, dass reine Männerteams, das hatten wir bei uns auch schon, dass das nicht so gut funktioniert. Das haben wir dann auch wieder abgestellt. Insofern fahren wir sehr gut mit diesem gemischten Team. Und mein Coach, den habe ich aber ausgewählt, weil sie es kann. Also weil sie einfach super erfahren ist. Das heißt, ich habe sie nicht nach dem Geschlecht ausgewählt.
Bei Ihnen klingt immer wieder durch in allem, was Sie sagen, auch was Sie schreiben, dass Sie ein Macher sind. Mancher würde vielleicht auch sagen, immer im Dienst und vielleicht auch sagen, schon eine Art von Mikromanager. Sie schreiben auch, Sie mussten loslassen lernen. Sind Sie jetzt in dieser Krise wieder stärker rein? Weil das ist ja die große Gefahr, ne? Wenn man irgendwie das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle. Hier passiert gerade eine Situation, die hat man noch nie gehabt. 80% Umsatz sind runter, wie Sie sagten. Sind Sie wieder stärker rein?
Als Gründer bin ich, und als Gründer und auch schon so ein bisschen Macher, natürlich bin ich anfällig fürs Mikromanagement. Aber ich meine, dafür habe ich einen Coach, dass ich das übe, dass ich da eben nicht rückfällig werde. Und auch in Krisensituationen. Ich meine, wir haben ja eine ganze Reihe von Leuten, die sind viel kompetenter als ich. So, also da reicht es, wenn ich den Rahmen abstecke und dann läuft das eh. Und ich habe aber, sag ich mal, mein Werkzeug, die kleine Taschenlampe, das heißt eine im übertragenen Sinne, wo ich dann bei Einzelthemen darf ich ganz tief reinleuchten und darf da mein Micromanagement ausleben. Aber dann mach es ja auch wieder aus und dann könnt ihr doch wieder Ruhe arbeiten. Das ist auch wieder weg.
Was sind das für Themen? Sind das verschiedene Themen oder immer dieselben Themen, wo Sie sagen, da haben Sie noch den Finger drauf?
Nee, von bis. Also es kann von Supply Chain bis hin zum Kühlschrank beim Gastronomen gehen oder der Punkt auf irgendeine Etikett hinten links, keine Ahnung. Aber no worries, ich mache das nicht so häufig. Also die Leute dürfen ja auch ohne mich arbeiten.
Sie notieren sich fast täglich neue Ideen und Inspirationen. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Fritz Kohler zu verkaufen und nochmal ein Unternehmen von der Pike auf ganz neu zu starten? Also all das auf die Probe zu stellen, was Sie jetzt auch in Ihrem Buch sozusagen an Inspiration mitgeben? Nochmal bei sich auf die Probe zu stellen?
Ja, tatsächlich. Also als eben zur Diskussion stand, wer Fritz Kohler verlässt und wie wir es weitermachen und so weiter. Da habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, mache ich Fritz weiter oder mache ich es eben nicht? Und dann und da hätte ich mir es durchaus auch vorstellen können, tatsächlich. Mittlerweile aber bin ich so erfahren und so gut in dem, was ich mache und auch das Unternehmen hat eine bestimmte Größe erreicht, dass ich basierend auf meinem Erfahrungsschatz und den Leuten, mit denen ich das hier teilen darf, ich die nächsten Aufgaben angehen kann, die aber eine gewisse Größe voraussetzen. Insofern freue ich mich einfach auf die neuen anstehenden Aufgaben.
Hatten Sie vielleicht auch einen gewissen Anteil Schiss, dass das nächste Unternehmen einfach nicht so eine Erfolgsgeschichte wird?
Vielleicht, ja, auf jeden Fall. Also, dass jetzt Fritz so ein Erfolg ist, wie gesagt, das sind ja jetzt auch schon über 18 Jahre und dass man was Neues macht, dass es auch wieder so ein Erfolg wird, kann man eigentlich nicht erwarten. Und man muss auch bei dem, was man macht, einfach auch Scheitern mit einrechnen. Also auch, was wir ja schon an Bockmist geschossen haben, dass wir nicht gescheitert sind, lag eben einfach daran, dass wir groß genug waren und uns das leisten konnten. Aber ja, ich glaube, das ist der Teil von so, wer sich auf Gründung einlässt, muss sich eben auch auf Scheitern einlassen. Mhm. Und auch ich bin ja vor Fritz Kohler gescheitert mit meinen Ideen, die ich vorher schon hatte. Also es ist ja nicht immer so, dass ich jeden Tag Erfolg habe.
Gab es schon mal Angebote für Ihr Unternehmen, bei denen Sie schon noch mal eine Nacht drüber geschlafen haben, weil Sie doch lukrativ genug waren oder wo es vielleicht auch gepasst hätte vom Käufer her?
Ja, Angebote gab es, klar, reichlich. Aber wir haben uns bei Fritz etwas aufgebaut, das muss man verstehen, das muss man wertschätzen. Und auch die Möglichkeit und das Potenzial, das dahinter steht, das muss man auch erstmal erkennen tatsächlich. Das erkennt nicht jeder. Mhm. So, das ist schon so.
Was passiert dann, wenn Sie morgen, Gott behüte, vor dem Bus laufen?
Ja, tja, dann bin ich ja nicht mehr dabei. Dann gucke ich mir das Ganze von oben hoffentlich an oder von unten, je nachdem. Wenn ich zu viel Mist gebaut habe, dann von unten. Ja, dann gibt es, sag ich mal ja, einen Erbenkreis, der sich erst trauert und dann freut und dann geht's weiter. Also das Ganze ist ja schon so aufgestellt hier bei Fritz, dass es nicht von einer Einzelperson abhängig ist, sondern dass es inhaltlich wertegetrieben ist mit einer langfristigen Vision, wo auch alle committed sind zu dieser Vision, auch im privaten Kreis. Insofern, Gott sei Dank ist es nicht von mir alleine abhängig, dass es hier bei Fritz weitergeht.
Also auch operativ haben Sie eine ganz klare Nachfolgeplanung, dass es dann sofort weiterlaufen würde.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich bin ja hier einer von zwei Geschäftsführern und wir beschäftigen ja auch Leute, die das wirklich können, tatsächlich, im Gegensatz zu mir. Insofern, nein, also operativ und inhaltlich läuft es eh weiter.
Eine beliebte Bewerbungsfrage ist ja immer, oder eine beliebte Frage in Bewerbungsgesprächen ist ja immer, wo sehen Sie sich in 5 oder 10 Jahren? Wo sehen Sie sich und Fritz Kohler in 5 oder auch 10 Jahren?
Ja, wir werden jetzt zunehmend wir kommen ja aus so einer starken Hamburger Cola und auch jetzt wieder eine deutsche Cola, aber wir werden ja, sag ich mal, irgendwann wirklich schon auch noch unsere Fans in ganz Europa beglücken. Und dann freue ich mich schon, wenn ich mit meinen Fritzen irgendwann eine eiskalte Fritz-Cola am Mittelmeer trinke und auf den Erfolg anstoße.
Sie haben in Ihrem Buch 25 Regeln aufgeschrieben, die für Sie als Unternehmer funktioniert haben, sozusagen Ihr kleines Einmaleins des Unternehmertums. Für 25 Regeln haben wir jetzt keine Zeit, aber was sind die 3 wichtigsten? Vielleicht auch gerade mit einem Blick auf eine Krise, wie Sie sie erlebt haben, als Ihr Mitgründer ausgestiegen ist, wie Sie sie zu Beginn von Corona erlebt haben.
Die wichtigsten Regeln aus diesen 25. Jetzt müsste ich die 25 alle im Kopf haben, aber die wichtigste Regel ist...
Die haben Sie nicht laminiert auf dem Schreibtisch liegen oder werfen Sie an die Wand und lesen Sie sie jeden Tag vor.
Ich wollte sie mir eigentlich eintätowieren in meinen linken Arm, aber habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das Wichtigste ist tatsächlich die Freude beim Arbeiten. Also man muss da schon wirklich Bock drauf haben auf das, was man hat und auch... Es muss einen wirklich innerlich treiben, weil es ist halt ein Marathon. Also den gewinne ich nicht über Nacht und auch nicht morgen früh, sondern das ist schon eine hohe, also diese hohe Selbstmotivation über langen Zeitraum, das muss schon innerlich wirklich triggern, dass man da Bock drauf hat. Ne? Ich glaube, das ist so dieser ganze Kern, der Nukleus, auf das es zurückgeht, ob das jetzt eine Cola ist oder irgendein anderes Business. Das ist die Regel, die über alles überstrahlt auf jeden Fall.
Herr Wiegert, vielen Dank.
Danke für die Einladung zum Gespräch.
Und für alle die mehr darüber wissen wollen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert und was das alles für uns bedeutet, habe ich gute Nachrichten. Wir haben uns ein besonderes Angebot für all unsere Hörerinnen und Hörer überlegt. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrkarriere haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, Podcasts und vieles mehr zu testen. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Den Link finden Sie in den Shownotes.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.